Und liebe Geschwister, ich möchte euch auch von meiner Seite nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte ganz kurz noch vorher beten, ihr könnt dazu gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, auch von dir jetzt zu hören. Und darum möchten wir dich jetzt einfach auch bitten, dass du unsere Herzen öffnest und mir einfach die Kraft gibst, das zu sagen, was du zu sagen hast. Herr Jesus, wir danken dir und beten dich an. Amen. Ja, mit dem Frosch im Hals muss ich heute auch aufpassen. Tiere mag ich zwar, aber ein Frosch im Hals, das muss nicht unbedingt sein. Ja, und übrigens, auch eine Begegnung mit einem Eichhörnchen hatte ich letzte Woche auch in der stillen Zeit bei der Vorbereitung. Und jetzt für diese Predigt, wo ich über Schöpfung nachgedacht habe, saß ich da so im Garten. Und dann beobachte ich da so ein Eichhörnchen. Das schleicht sich dann so langsam an mir an und hat sich direkt vor meine Füße gesetzt dann und hat mich angeguckt und ist dann langsam wieder fortgehoppelt. Ja, ich möchte heute Morgen auf jeden Fall mal fortfahren mit dem Kolosserbrief. Ich habe ja schon einige Predigten gehabt und möchte da einfach fortfahren. Ja, es gibt nur wenige Abschnitte in der Bibel, in welchen uns die Gnade und gleichzeitig aber auch die Größe Gottes so eindrucksvoll vor Augen gestellt worden ist, wie jetzt im ersten Kapitel an den Versen, wo wir bisher gelesen haben. Ja, einerseits finden wir hier sein Gnadengeschenk an uns, ja, dass wir passend gemacht worden sind durch das Erbe, durch den Heiligen Geist, welcher jetzt in uns wohnt, wie er uns Erlösung durch sein Blut geschenkt hat, ja, wie er uns Errettung von der Herrschaft der Finsternis geschenkt hat, ja, wie er uns Vergebung der Sünden geschenkt hat. Auf der anderen Seite haben wir dann gesehen, dass dieser Gott, wo uns das geschenkt hat, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun? Nämlich, von ihm heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, durch Jesus ist Gott eigentlich erstmal fassbar geworden, gell? Und damals auch den Menschen, wo damals gelebt haben, haben ihn sogar sehen können. Ja, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er ist der Ursprung und das Ziel der Schöpfung. Ja, von ihm heißt es, in ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Ja, er ist es, wo letztendlich alles in seinen Händen hält. Ja, und seine Größe, das haben wir auch gehört und kann man auch im Römer 1 nachlesen, kann man ja erahnen durch die Schöpfung, durch die Betrachtung der Schöpfung der Natur, durch Betrachtung des Universums. Aber das größte aller Wunder ist doch einfach das, dass sich dieser große Gott in Jesus uns offenbart hat, ja, uns Unwürdigen, uns Widerspenstigen und Widerstrebenden Menschen. Er ist auch das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und dann heißt es noch schließlich, damit er in allem der Erste sei. Ja, und all diese wunderbaren Wahrheiten, die wurden uns in diesen ersten Versen des Kolosserbriefes offenbart. Und dennoch ist es doch so, die meisten Menschen, die stolpern über diese Wahrheit und nachdem sie schnell wieder aufgesprungen sind, gehen sie ihren Alltagsbeschäftigungen nach, als ob nichts geschehen wäre. Ja, sie ignorieren die ausgestreckten Hände des Herrn, welcher liebend und werbend seine Hände nach uns ausstreckt und ihnen Versöhnung schenken will. Ja, und wir stehen jetzt an einem Wendepunkt oder beziehungsweise einem Höhepunkt der Botschaft hier im ersten Kolosserbrief, welches nämlich das Wort von der Versöhnung ist. Ja, es ist die entscheidende Wendung im Leben eines jeden Menschen. Ja, alle, die Jesus kennen, die haben das schon erlebt. Aber auch vielleicht heute Morgen in deinem Leben, weil alle anderen Fragen unseres Herzens, alle weltanschaulichen, alle religiösen, verstummen vor der einen großen Frage. Was wird aus meiner Schuld? Wie bekomme ich Frieden mit Gott? Ja, wer versöhnt mich denn mit Gott? Ist es Glück oder Unglück? Ist es Freude oder Leid? Ist es Ehre oder Schande? Ist es Leben oder Sterben? Alles wiegt nichts mehr wie, ja, wie das Gewicht vor dieser einen Frage. Und mein Predigtthema von heute Morgen möchte ich deshalb überschreiben mit Lass dich versöhnen mit Gott. Ich möchte mal den Predigtext lesen heute. Verbindung ist nicht da. Bild ist nicht da. Okay. Gut. Ich probiere es einmal kurz. Ups. Nee. Muss man irgendwas umstellen, oder? Wenn nicht, dann lasse ich die Technik weg. Jens, okay. Ja, ich habe... Moment. Jetzt. Jens, sorry, vielen Dank. Sonst hätte ich es jetzt weggelassen, aber ich habe doch ein paar Bibelstellen, sage ich mal, die in der Reihe dann dran sind. Und dann ist es immer besser, sage ich mal, wenn man auch dann die Möglichkeit hat, wenn man mitlesen will, ja, dass man das dann auch nachvollziehen kann. Den Predigtext für heute ist Kolosser 1, die Verse 20 bis 23. Ja, ich sage mal die Verse 19 bis 23. Möchten wir jetzt einfach mal lesen. Und ihr könnt die Bibel aufschlagen, oder wer jetzt keine Bibel da hat, der kann auch gerne jetzt hier mitlesen, aber jetzt ist das Gleiche schon wieder. Nochmal. So, jetzt, okay. Da heißt es, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn seien es die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und ich möchte diesen Text von heute Abend, morgen mal folgendermaßen einteilen. Zum einen, was ist Versöhnung? Ein zweites, alle Dinge brauchen Versöhnung. Ein drittes, jeder Mensch braucht Versöhnung. Viertens, Jesus macht Versöhnung möglich. Und fünftens, Versöhnte halten die Treue. Ja, bei der Vorbereitung dieses Textes, da sind mir einige Schwierigkeiten auch in diesem Text aufgefallen, und der, wo es jetzt vielleicht aufmerksam gelesen hat, weiß vielleicht, um welche es geht. Ja, einfach Texte oder beziehungsweise Stellen, wo nicht ganz einfach zu verstehen sind. Und das erinnert mich wiederum an die Aussagen vom Apostel Petrus, wie er über die Paulusbriefe gesagt hat, dass in ihnen manches schwer zu verstehen ist, was die Unbefestigten und Unwissenden einfach verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben, so hat er es da gesagt. Ja, und in der Tat, dieser Text hat das Potenzial, sowohl als links als auch rechts vom Pferd zu fallen, aber dazu ein bisschen später. Nun, zunächst einmal die Frage, was ist Versöhnung? Versöhnung heißt ja im Allgemeinen, es wird Frieden gemacht, wo vorher Feindschaft war. Der Duden, der sagt über die Versöhnung, Versöhnung ist Aussöhnung, Beilegung, Einigung, Schlichtung, Verständigung, und wie aus den Synonymen ersichtlich ist, geht es hier einfach darum, dass in Streit geratene Parteien sich wieder zusammenkommen, dass beide Parteien aufeinander zugehen, um ihren Streit beizulegen. Ja, und dazu müssen sie sich letztendlich auf der horizontalen Ebene begegnen. Und bei der Versöhnung von Gott, da ist es dann einfach so, natürlich geht es bei der Versöhnung zum einen natürlich um Vergebung. Aber Versöhnung bei Gott geht über Vergebung hinaus. Sie geschieht nämlich vertikal. Die Versöhnung geht eindeutig von Gott auf. Er ist es, der sich mit uns versöhnt. Der Sündlose, nämlich Gott, kommt auf die Sünder zu und versöhnt sich mit ihnen, und zwar völlig unverdient. Nicht wir, die Sünder, wir kommen jetzt auf Gott zu, um uns mit ihm zu versöhnen. Ja, das würden wir auch von uns aus, das würde unsere menschliche Natur total widersprechen, das würden wir von uns auch gar nicht tun, sondern Gott selbst kommt zu uns und versöhnt sich mit uns, und zwar völlig unser, also ohne unser Zutun. Ja, er ist es, der die rechte Beziehung oder diesen Maßstab ja wiederherstellt und dort Frieden macht, wo vorher einfach mal Feindschaft gewesen ist. Ja, er stellt das wieder her, was durch die Sünde im Paradies zerstört wurde, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Und er ist es auch, welcher das, was nicht in Übereinstimmung mit Gott ist, wieder in Übereinstimmung bringt. Und das Mittel zur Versöhnung ist Buße und Umkehr. Ja, nur durch Buße, Umkehr und ein stellvertretendes Opfer kann Vergebung und Sündung überhaupt, Versöhnung überhaupt geschehen. Auch Buße und Umkehr aber, muss man wirklich sagen, das kommt nicht von uns, sondern es ist das, was Gott in uns bewirkt. Und Versöhnung ist daher von Gott und ist ein Geschenk, welches dem Empfänger nichts, aber dem Geber letztendlich alles kostete, nämlich den Tod am Kreuz. Und Versöhnung ist schließlich die Botschaft des Evangeliums. Und die Bibel sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 18 bis 19, das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Nun, in unserem heutigen Text, die Verse 20 und 21, werden zwei Versöhnungen erwähnt. Zum einen die Versöhnung aller Dinge und in Vers 21 dann die Versöhnung von Menschen. Aber schauen wir jetzt erstmal Vers 19 und 20 an. Da heißt es dann, und ich lese den Kontext deswegen noch Vers 19 mit dazu. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und in Vers 19, da heißt es ja, dass es Gott gefiel, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Ja, und Kolosser 2, 9 sagt dann noch ergänzend, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Ja, und ich denke, was ist das für ein gewaltiger Gedanke? Gott hat sich in einen Menschen völlig offenbart, alle drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die waren in Jesus vereint. Und das war nur möglich, weil in den Menschen Jesus nichts, aber auch gar nichts gewesen war, was im Widerspruch zu Gott gewesen wäre. Er wurde Mensch, wie du und ich, jedoch war er komplett ohne Sünde. Ja, und im Griechischen steht dann bezüglich des Wohnens noch hier, steht hier in einer verstärkten Form da, was so viel bedeutet wie beständiges Wohnen. Es war also jetzt nicht nur eine vorübergehende Angelegenheit, wo Gott, der dreieinige Gott in Jesus gelebt hat, sondern es ist seit dem Zeitpunkt, als der Herr Jesus Mensch wurde, eine Sache, die ewig bleiben wird. Und wenn Vers 19 das Leben und die Fülle Gottes dargestellt hat, dann ist Vers 20 sein Tod. Denn Gott hat es nicht nur gefallen, in ihm zu wohnen, sondern es war auch sein Wohlgefallen, alle Dinge mit sich zu versöhnen. Menschen, die an die Allversöhnung glauben, die sehen in dem Vers natürlich jetzt eine Bestätigung, dass letztendlich alle Menschen irgendwann mal vor Gott versöhnt werden. Aber hier geht es nicht um Menschen, sondern hier geht es in diesem Vers um Dinge. Angenommen, es würde selbst um Menschen gehen. Wie sollte man dann die ganzen Aussagen der Schrift verstehen, wo ganz klar und deutlich auf Gericht und ewige Verdammnis hingewiesen wird? Und ich möchte es jetzt nicht groß auslegen, ich möchte hier nur ein paar Stellen für sich sprechen lassen, die könnt ihr sehen und könnt dann selber entscheiden. Paulus spricht in 2. Thessaloniker 8, Vers 9 und 9 von einem flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und der Herr Jesus selbst sagt dann in Matthäus 18, Vers 8 und 9, wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Und schließlich sagt er noch in Matthäus 25, Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und schließlich sagt Johannes noch in Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuersee und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann sagt Johannes noch in Vers 15, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Noch eine Stelle, und es gibt noch viel mehr. Offenbarung 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, man könnte jetzt natürlich noch einige andere Stellen nehmen. Aber was können wir letztendlich aus diesen Stellen entnehmen? Wir sehen hier eine ganz, ganz ernste Warnung. Und ich weiß, heute ist es nicht modern, über Gericht zu predigen. Man predigt viel lieber über die Barmherzigkeit oder über die Liebe Gottes, um das Angenommensein. Ja, das ist auch wichtig. Aber man hört wenig über das Gericht Gottes. Und das, obwohl der Herr Jesus selbst mehr über Gericht gepredigt hat als über Liebe. Und daher weisen die eben gelesenen Bibelstellen ganz eindrücklich darauf hin, dass es eine endgültige und eine unwiderrufliche Sache ist. Der Mensch ohne Jesus ist auf ewig verloren nach dem Tod, gibt es keine einzige Möglichkeit mehr, zu Jesus zu kommen. So wie auch dieses Gleichnis von Lazarus und dem Reichen eindrücklich zeigt, dass es eine unüberwindbare Gruft gibt, wo es kein Hinüberkommen gibt. Wenn man also wirklich an die Allversöhnung glaubt, wie will man dann diese Stellen, und es gibt natürlich noch viele mehr, wegerklären? Und gerade weil ich das weiß, muss ich sagen, deshalb erschrecke ich mich einfach oft über mich selbst, über meine Gleichgültigkeit und über meine Herzenskälte für die Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dir dabei geht. Der Gedanke aber dieser Endgültigkeit, der sollte uns eigentlich innerlich erzittern lassen und uns antreiben, wo es nur irgendwie geht, von Jesus weiterzusagen, unserem Retter. Und hier kann ich wirklich immer nur einfach den Herrn anrufen, dass er mir einfach wirklich diese glühende Retterliebe für die Menschen, die verloren geht, einfach schenkt. Ja, und dass sich das in meinem Denken und in meinem Handeln dann auch wirklich dann widerspiegelt. Und darum müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es ohne Jesus, ohne Christus keine Hoffnung gibt, dass es keinen Frieden gibt, sondern wirklich eine ewige Verdammnis an einem Ort, welcher eigentlich nur den Satan und seinen Engeln vorbehalten war. Das können wir in Matthäus 5, Vers 24 erlesen. Ja, das ist ein Ort ewigen Getrenntseins von Gott. Ja, furchtbar, wenn man darüber nachdenkt. Nun aber wieder zurück. Was soll denn dann der Text, was soll denn dann überhaupt Vers 20, was soll denn da überhaupt versöhnt werden? Und die Verse 16 und 17 aus Kolosser 1, also die vorgehenden Verse, die deuten eigentlich schon darauf hin. Da heißt es nämlich, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen Dingen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Es heißt hier alle Dinge auf der Erde und die Dinge in den Himmeln. Also hier geht es jetzt nicht die Dinge, was unter der Erde sind, sondern die Dinge auf der Erde und die Dinge in den Himmeln. Und hier wird es auch gleich deutlich, dass es hier nicht um Personen geht, sondern darum, dass in Unordnung geratene Dinge einfach wieder so sein werden, wie sie Gott ursprünglich haben wollte. Aber was soll denn jetzt versöhnt werden? Ich habe es ja schon eingeblendet. Erstens der Erdboden. Und wir lesen dazu in 1. Mose 3, Vers 17 und 18. Ihr könnt es hier mitlesen. Da heißt es, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nichts davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Ein zweites, die Tiere der Schöpfung. Da lesen wir in Römer 8, Vers 19 bis 22 einen Hinweis. Da heißt es nämlich, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung muss versöhnt werden, da sie durch die Sünde aus dem Gleichgewicht gekommen ist und nicht mehr in Übereinstimmung mit Gott ist. Ja, und so seufzt die Schöpfung, wie in Römer 8, Vers 22 gesagt worden ist, unter den Folgen der Sünde. Und es ist ja auch die Tatsache, man braucht ja bloß mal die Tierwelt zum Beispiel anschauen. Die Tiere, die leiden genauso unter Tod, Krankheit und Schmerz. Und das zeigt doch auch selbst, dass die Schöpfung selbst auch von dem Fluch der Sünde betroffen ist. Andererseits lesen wir dann, wie sieht die versöhnte Schöpfung dann aus? Das lesen wir in Jesaja 11. Dort heißt es nämlich, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und er entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Wunderbar, wenn man das so liest. Weiter lesen wir noch, was soll noch versöhnt werden? Die Sterne. Hiob weist jetzt zum Beispiel darauf hin, dass selbst die Sterne nicht rein sind in seinen Augen. Da heißt es nämlich in Hiob 25, Vers 5, siehe, sogar der Mond leuchtet nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Und ein weiteres. Jetzt ist wieder. Der Himmel. Hebräer 9, Vers 22 heißt es, bis 23. Und alles, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der in Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch das bessere Opfer als dieses. Das heißt, die Versöhnung aller Dinge schließt ja die Himmel und das Universum mit ein. Ja, Satan und seine Engel haben auch diese verunreinigt. Wobei jetzt nicht der Thron Gottes gemeint ist, da bin ich davon überzeugt. Und die Himmel und die Erde werden einmal völlig von der Macht des Bösen erlöst werden. Und diese Versöhnung aller Dinge wird stattfinden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wenn alle Dinge ihm zu Füßen gelegt werden. Ja, und ich finde es einfach ein gewaltiger Gedanke, dass das ganze Universum einer Versöhnung bedarf. Alle Dinge müssen wiederhergestellt werden. Und die Voraussetzung dafür ist, dass die Versöhnung nur allein aufgrund des Blutes seines Kreuzes stattfinden wird. Ja, die Versöhnung ist ein Geschenk, welches unser Herr durch sein Blut, welches er am Kreuz für uns vergossen hat, möglich gemacht hat. Und an diesem Kreuz trug unser Herr ja den ganzen Abschaum, den ganzen Schmutz, die ganze Sünde der Welt. Und dieses Blut reicht letztendlich aus, um alle Dinge in den Himmeln und auf Erde ja wiederherzustellen, so wie sie Gott eigentlich ursprünglich haben wollte. Für deine und meine Schuld, ja für die Schuld der ganzen Menschheit. Ja, und so wie Christoph, ist heute leider nicht da, in seiner letzten Predigt auch gesagt hat, sein Blut, es reicht aus für mehrere Erden. Ja, und in der Tat ist es wirklich so. Also, die Vollendung der Versöhnung in Vers 20 liegt noch in der Zukunft, während die Versöhnung in Vers 21 für die Vergangenheit und Gegenwart derer gilt, die an Christus glauben oder noch glauben werden. Und die schauen wir uns jetzt an. Drittens, jeder Mensch braucht Versöhnung. Und da heißt es in Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Ein Fall, der mir auch so mal zum Nachdenken gegeben hat, den hatte ich vor einiger Zeit mal gelesen. Der ging vor ein paar Jahren durch die Medien. Da war ein Mann, der heißt Cain Guek Yif, sorry, wenn ich das falsch ausspreche, aber es war der Folterknecht Nummer 1 der kambodschanischen Diktators Pol Pot, sagt bestimmt den meisten was, und seine Roten Khmer. Und er war für den Tod von geschätzten 16.000 Menschen, Frauen und Kindern verantwortlich, die unter seiner Aufsicht auf bestialische Art und Weise umgebracht worden sind. Und nach dem Tod bekehrt sich Cain Guek Yif 1995. Er ist überzeugt, Gott hat ihm vergeben. Und als die Bekehrungsgeschichte dann bekannt geworden ist, ist die Entrüstung groß. Kann Gott einem 16.000-fachen Mörder vergeben und mit sich selbst versöhnen? Und ich sage, die Antwort ist, wenn es wirklich eine echte Bekehrung war, ja. Aber ist das menschlich gesehen recht oder gerecht? Aus Gottes Sicht schon, aber aus menschlicher Sicht natürlich nicht, denn wie sollte sich ein Mensch, der sowas getan hat, nicht sich seiner gerechten Strafe stellen oder seine gerechte Strafe bekommen? Und so denken vermutlich jetzt die meisten, die wo jetzt hier drin sitzen und auch vor allen Dingen die Hinterbliebenen, sage ich mal, wo da in dieses Gerichtsurteil mitgekriegen haben. Und man kann es ehrlich gesagt auch ein Stück weit verstehen. Aber wenn wir jetzt so anfangen zu richten, so dürfen wir nicht vergessen, dass vor Gott alle Sünde schwer wiegt. Egal, ob du jetzt einen Menschen umgebracht hast oder ob du jetzt hier eine Notlüge, sage mal, gemacht hast. Ja, Jesus musste auch wegen meiner und deiner Sünde sterben. In unseren Augen, ja, mögen unsere Sünden gar nicht so schwer wiegen, aber in Gottes Augen verdient jede Sünde den Tod. Und Jesus musste diesen Tod leiden, wegen deiner und meiner Sünden. Übrigens, dieser Mensch, also dieser Yif, wurde von dem weltlichen Gericht dann 2012 zu lebenslänglich verurteilt. Also menschlich kriegt er seine Strafe, aber bei Gott, wenn die Bekehrung ernsthaft war, ist er gerettet. Nun, Paulus erinnert die Kolosser an ein Einst. Und so beginnt Paulus ja in Vers 21 mit euch. Ihr Kolosser, ihr wart einst von Gott entfremdet und Feinde Gottes in eurem Denken. Und die haben sich gezeigt in bösen Werken, die sie einfach gemacht haben. Und auch in Epheser 2, die Verse 1 bis 3, beginnt Paulus mit einem auch euch und zeigt den Ephesern ebenfalls das einst auf und erklärt uns nebenbei noch näher, was Paulus darunter versteht. Da lesen wir nämlich, und euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt und nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und Paulus sagt uns da auch noch in Römer, dass das Denken und Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Und das kommt daher, weil der unversöhnte Mensch einfach das tut, was seinen Gedanken entspricht und nach dem, was sein Fleisch gerade einfach Lust hat. Sein eigenes Schaffen und Gelingen schreibt er bei dem, was er tut, sich selbst zu. Es kitzelt ihm letztendlich in den Ohren, wenn er Lob bekommt, anstatt wirklich dem zu danken, dem die Ehre gebührt und von dem letztendlich alles Gelingen kommt. Ja, und der versöhnte Mensch denkt dann in bestimmten Situationen, ja, was springt denn für mich heraus? Wie kann ich mein Ansehen letztendlich vor anderen steigern? Der versöhnte Mensch hingegen, da ist doch einfach so, der fragt sich, wo kann ich Gott mit meinem Leben ehren? Oder wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Ihr seht den Unterschied. Der eine ist egozentrisch, sieht nur sich und der versöhnte Mensch sieht Christus. Und wenn du Jesus kennst, so gab es auch in deinem Leben und in meinem Leben auch ein Einst. Vielleicht ist das ja schon eine ganze Weile weg. Gell? Und viele, wo hier drin sind, sind schon lange gläubig. Und ja, du erinnerst dich gar nicht mehr so richtig daran. Aber Paulus will hier einfach daran erinnern, dass es früher ein Leben ohne Gott gab. Und vielleicht denken einige, ja, das habe ich schon so oft gehört, ich muss doch nicht ständig immer wieder evangelisiert werden. Aber ich bin der Überzeugung, dass Paulus gerade uns Christen, welche vielleicht schon länger im Glauben stehen, Christen, bei welchen das christliche Leben schon lange zur Gewohnheit geworden ist, daran erinnern, woher wir kommen, was wir einst mal waren, ja, dass wir niemals das vergessen, wem wir letztendlich alles zu verdanken haben, dass es seine unendlich große Gnade war, welche uns jetzt letztendlich mit ihm versöhnt hat. Und eins ist mir auch noch aufgefallen, ich habe gerade von Dankbarkeit gesprochen, es gibt eine Verknüpfung von Danken und Denken. Und wenn ihr mal Römer 1, Vers 21 aufschlagt, könnt ihr das sehen. Da redet nämlich Gott von den Menschen, die Gott noch nicht kennen, die ihn aber in der Schöpfung wahrnehmen konnten. Er ist sichtbar geworden für sie. Da heißt es dann, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt, sondern sind in ihren Gedanken oder in ihrem Denken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Nun, wenn wir Gott danken, wem geben wir dann die Ehre? Ihm. Und jene, welche Gott nicht kennen, wem wollen sie denn danken außer sich selbst? Und wenn wir Gott danken, was passiert dann? Dann wenden wir unseren Blick weg von uns und zwar hin zu dem, dem alle Ehre gebührt und zu dem, welcher Versöhnung wirklich, wirklich gemacht hat oder Wahrheit werden lassen hat. Ein vierter Punkt. Jesus macht Versöhnung möglich. Und da lesen wir in Vers 22, dass er hat uns nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Ja, der Preis für unsere Versöhnung war nicht mehr und nicht weniger als der Tod dessen, in welchem alle Fülle wohnt, dem Sohn Gottes, unseres Herrn Jesus. An seinem Leib, ich wiederhole mich, hat er die Strafe getragen, welche du und ich verdient hätten, ja das ewige Getrenntsein von Gott. Und so sind wir also durch die Versöhnung nicht wieder nur in die Stellung gebracht worden, in welcher der Mensch sich eigentlich ursprünglich befand, vor dem Sündenfall, sondern wir sind jetzt schon heilig und werden einmal als heilig und untadelig und unsträflich vor ihm hingestellt. Er sieht uns dann so, als hätten wir niemals gesündigt. Das müssen wir uns mal vorstellen, als heilig und tadellos. Und wenn ich mich so jeden Tag anschaue, da entdecke ich so viel Versagen. Und Gott sagt einmal, er sieht, wenn wir einmal vor ihm stehen, sieht er uns als heilig und tadellos an. Es ist doch einfach Wahnsinn. Und leider ist es doch so, und das habe ich auch gerade angedeutet, dass wir von unserem praktischen Lebenswandel oft weit entfernt sind von heilig, untadelig, unsträflich zu sein. Ja, und manchmal ist es doch so, da habe ich den Eindruck, je länger ich im Glauben leben darf, desto mehr erkenne ich einfach, wie stur, verdorben und eigensüchtig diese alte Natur in dem Peter eigentlich ist. Aber wisst ihr auch was? Diese Erkenntnis, die ist es dann letztendlich, welche mich dann umso mehr in seine Arme treibt. Und ich dann einfach wirklich immer wieder ausrufen muss, Herr Jesus, ich brauche dich, Herr Jesus, ich brauche dich alle Zeit, ich brauche dich in jeder Situation, jeden Augenblick. Und darum sollten wir eigentlich nur staunen, dass es Gott so gut mit uns meint. Ja, der Tod des Herrn Jesus war die Voraussetzung für die wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Und wir sollten darum ja irgendwie alles vermeiden, was irgendwo leichtfertig mit dem Tod vom Herrn Jesus spielt. Und uns einfach mit seiner Kraft entschließen, nichts zuzulassen, was der Gemeinschaft mit ihm in irgendeiner Art und Weise gefährden kann. Und wir sollten ihn darum täglich eigentlich bitten, dass er einfach uns sensibel macht gegen Sünde. Ja, dass wir einfach geöffnete Augen bekommen, um das Richtige zu tun, um ihn jeden Tag und dann ihm jeden Tag noch für dieses neue Leben einfach zu danken. Und aus diesem Grund sollten wir, weil wir das jetzt einfach wissen, diese Gewissheit haben, sollten wir keinen Zweifel aufkommen lassen, auch nicht an unserer Heilsgewissheit. Ja, wir dürfen seinen Zusagen letztendlich vollkommen vertrauen. Und das mit der Heilsgewissheit sage ich jetzt ganz bewusst im Hinblick auf Vers 23. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt. Da heißt es nämlich, Versöhnte halten die Treue als dritter Punkt. Und nach den Sicherheiten, die der Glaube bietet, kommt nämlich jetzt auf einmal ein Wenn, oder in der Elberfelder Bibel steht ein Sofern. Da heißt es, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ja, es gibt auch eine Lehre, man dürfe keine Heilsgewissheit oder eine Heilssicherheit verkündigen. Ja, weil der Hintergrund ist einfach dessen, weil die Gläubigen sonst einfach zu Leichtfertigkeit im Blick auf die Sünde verleitet würden. Ja, und deshalb, meinen sie, müsste man darauf bestehen, dass ein Gläubiger letztendlich auch verloren gehen kann, wenn er nicht in Heiligkeit lebt. Und um diese Stelle zu untermauern, werden dann auch diverse Bibelstellen herangezogen, mitunter jetzt gerade im Vers 24. Aber sollte es gerade dieser Vers sein, der tatsächlich alle zuvor erwähnten Glaubenssicherheiten zunichte macht? Erinnert ihr euch noch am Anfang, wie klar und vollständig die Darstellung seiner Zusagen ist? Ich hatte sie am Anfang erwähnt, er hat uns fähig gemacht, am Erbe der Heiligen Licht, der Heiligen teilzuhaben. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns erlöst durch sein Blut, welches er für uns vergossen hat. Er hat uns Vergebung der Sünden geschenkt. All das besitzen wir. Und so sind wir auch berufen, würdig des Herrn zu wandeln. Und man könnte jetzt natürlich noch eine ganze Reihe von Stellen aufzählen, welche unsere Sicherheiten in Jesus so eindrucksvoll untermauern. Aber lass mich an dieser Stelle noch eine stellen, wo der Herr Jesus nämlich selbst sagt, Johannes 6, Vers 39 bis 40. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Glaubst du das? Und ich denke mal, dieses Durcheinander kommt oft auch aufgrund der Zuordnung der Bibelstellen, in welchen das Gericht gepredigt wird, einfach zustande. Und hier muss man auch aufpassen, dass man jetzt diese Art der Gerichte nicht einfach verwechselt, gell? Sondern dass man erkennt, um was es jetzt hier wirklich geht. Also ich habe insgesamt, habe ich mal mit 7 Gerichten, die zukünftig noch stattfinden wird, habe ich mal was gelesen. Also da zählt zum Beispiel das Preisgericht, das Völkergericht, das Gericht über Israel, das Gericht über die Hure Babylon, das Gericht über Engel, das Gericht über Satan und das Gericht über die Weltenherrschaft. Wenn jemand die Bibelstellen haben will, ich habe sie hier, ich lese sie jetzt nicht vor. Eins weiß ich, liebe Geschwister, dass wirklich Gläubige, die jetzt hier in dem Raum drin sind, diejenigen, wo sagen können, ja, ich gehöre Jesus, ich liebe ihn, dass die nur ein Gericht zu erwarten haben, nämlich das Preisgericht. Und hier geht es nicht um Verlorensein, sondern hier geht es einfach nur darum, wie treu habe ich als Christ gelebt und, ja, und darum, welchen Lohn du einmal bekommen wirst. Darum, wenn in Vers 23 der Verlust des Heils von wirklichen gläubigen Menschen gemeint wäre, dann würden doch letztendlich alle zuvor erwähnten Sicherheiten ja ungültig werden, ja, sie würden nichtig werden. Und das würde doch letztendlich auch bedeuten, dass unsere Errettung von unserer Anstrengung, ja von unserer Leistung und Einsatz abhängig wäre. Wir könnten unseres Heils dann niemals sicher sein, denn wir wissen ja nicht, ob wir morgen vielleicht schwach werden. Und ein Beispiel, wo ich gehört habe, ich weiß nicht, der Wilfried Block hat es, glaube ich, mal erwähnt, gell? Da hat ein Bruder, der diese Lehre vertritt, allen Ernstes behauptet, ja, dass wenn ich mit einem schlechten Gedanke, das angenommen, der liegt jetzt auf dem Sterbebett und hat jetzt noch ein schlechter Gedanke und mit dem stirbt er dann ein, der wäre dann verloren. Man, das muss man sich mal vorstellen, das ist doch grausam. Was für ein Gottesbild, sage ich mal, hat man, wenn man wirklich an sowas glaubt. Wahrer Glaube, da geht es nicht um Leichtfertigkeit mit Sünde, sondern wahre Glaube bringt doch auch den Wunsch mit sich, nicht nur von unserer Stellung her heilig zu sein, sondern dass das auch in unserem praktischen Leben irgendwo ein Stück weit sichtbar wird. Und wahrer Glaube, der bringt doch den Wunsch mit sich, mit Jesus ja alle Zeit nahe zu sein, ihm alle Zeit nahe zu sein. Und wahrer Glaube bringt den Wunsch mit sich, ja ihm ähnlich zu werden, ja einfach in sein Bild umgestalten zu werden. Und wenn das nicht so ist, sagt man, dann merkt man doch das selber gleich, dass da irgendwie ein Unfriede da ist, dass da irgendwo etwas fehlt. Und ich sage jetzt nicht, dass dieser Wunsch jetzt bei mir jeden Tag irgendwo gleich da ist. Oft fühlen wir uns einfach leer und Gott gar nicht nah. So hat Dirk das vorher auch in seiner Ankündigung ja auch schon erwähnt. Ja, oft geht es mir wie David, sage ich mal, der ausrufen musste, und das hat er in mehreren Psalmen ja auch gemacht, also ihm ging es öfter so, wo er gesagt hat, warum bist du so aufgelöst, meine Seele? Er wusste gar nicht, warum, was ihm geschieht, es gab gar keinen Grund. Und wo ich einfach auch merke, es geht mir innerlich gar nicht gut und ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, warum ist es eigentlich so? Ich weiß es nicht, gell? Ich fühle mich einfach so Gott fern und habe einfach keine Lust, bin lustlos und also es ist ganz komisch. Aber ich sag mal, trotz allem die Grundhaltung, ihm nahe sein zu wollen und diese Hoffnung, einmal bei ihm zu sein, die sollte schon bei einem Gläubigen irgendwo da sein. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir heute Morgen geht, wenn du heute Morgen hier sitzt und diesen Mangel vielleicht erkennst. Ja, so geht es mir auch, musst du vielleicht sagen. Und so kann ich nur eins sagen, verliere nicht den Mut. Sage es Jesus, ja, schreie zu ihm, wenn du es wirklich ernst meinst. Ja, bitte ihn, dass er dich wieder ganz neu belebt, dass er dich wieder ganz neu brennend macht im Geist. Und ich kann dir nur eins sagen, solch ein Gebet, sofern es wirklich ernst ist, das wird Gott nicht überhören. Die Kolosser jedenfalls sollten als Antwort auf ihre Versöhnung am Glauben und an der Hoffnung des Evangeliums, das Paulus überall in der Welt verkündet hat, unverbrüchlich festhalten. Ja, Treue im Glauben gegenüber dem Evangelium sind das ist doch wirklich das wahre Zeichen, sage ich mal, von einem wahren Glauben. Und trotz aller Widerstände, wie gesagt, welche täglich auf uns einströmen, und hier hat wirklich jeder wahrscheinlich seinen Teil zu berichten. Nun aber, für wen gilt denn dann überhaupt dieses Sofern? Und ich bin davon überzeugt, dass es zum einen dem Gläubigen dient als Ansporn, im Glauben einfach auszuharren. Und das jetzt nicht aus Angst, sage ich mal, dass ich mein Heil verliere, sondern einfach in der liebenden Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Auf der anderen Seite, sage ich mal, spricht die Stelle natürlich ganz deutlich zu denjenigen, dass es da einfach voraussetzt, dass diese Wahrheit der Versöhnung, dass es auch wirklich wahre Gläubige sind und keine Mitläufer sind, die vielleicht ein Leben lang schon, ja, weil sie so christlich aufgewachsen sind, in der Gemeinde mitleben, aber noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen haben für Jesus. Ja, diese Wirklichkeit des Glaubens, die zeigt sich doch darin, dass man letztendlich im Glauben bleibt, auch in schwierigen Zeiten. Und wenn ein Mensch die Wahrheit bekannt hat und dieses Glaubensgut wirklich aufgibt, dann kann man doch nicht sicher sein, dass bei ihm ein wirklicher Glaube vorhanden ist. Aber bei allem muss ich mit Vorbehalt sagen, können wir Menschen das nur ganz, ganz schwer beurteilen? Ja, eigentlich fast gar nicht. Wir können nur Vermutungen aufstellen über das, was wir vielleicht hören und was wir sehen. Aber wer alleine kann das Herz beurteilen außer Gott? Niemand. Und darum, sage ich mal, sollten wir auch die letzte Beurteilung des Glaubens eines Menschen und gerade erst recht, wenn es um die Beurteilung einer Bekehrung geht, allein in Gottes Händen überlassen. Nun, Paulus hat es jetzt geschrieben, weil er bei den Kolossern die Gefahr sah, dass sie von der Wahrheit abirren, die sie gehört hatten. Übrigens, die ersten Christen, die christlichen Gemeinden, die haben ja gar, der größte Teil, 90%, hat ja gar nicht lesen können. Und die haben auch jetzt nicht die Schriften, die wir heute haben, zur Verfügung gehabt. Wir haben hier die komplette Bibel, wir haben die komplette Wahrheit in der Hand, sondern sie haben nur das gehört, was ihnen weitergegeben worden ist. Auf jeden Fall diese Kolosser, wie gesagt, da gab es nämlich solche, die versuchten, die Heiligen von ihren himmlischen Hoffnungen durch die Annahme von Asketismus, von irgendwelchen Festen, von irgendwelchen Anordnungen einfach wegzubringen. Und diese Lehren, sagt ganz deutlich die Bibel, die waren nicht in Übereinstimmung mit dem Evangelium, das sie gehört haben und dessen Diener Paulus letztendlich geworden war. Paulus hat sowas nie verkündigt in der Art. Und daher fährt er ja auch fort, sie zu warnen, wenn sie die Wahrheit aufgeben würden, dann könnten sie nicht als solche betrachtet werden, die versöhnt worden sind. Und daher ermahnt er sie, sich nicht von dieser Hoffnung, dieses Evangeliums, abbewegen zu lassen. Und so komme ich jetzt auch zum Schluss. So gilt das auch für uns, welche mit Jesus versöhnt worden sind, sich von solchen oder von irgendwelchen Lehren nicht einlullen zu lassen und entmutigen zu lassen oder zu Leichtfertigkeit treiben zu lassen, sondern dass wir letztendlich zur Ruhe kommen und unsere Augen aufheben zu dem unserem Ursprung des Glaubens, nämlich Jesus Christus. So wie die Jünger damals auf dem Berg, wo sie Elia und Mose gesehen haben, wo sie mit Jesus oben auf dem Berg waren, haben eine Bergerfahrung gemacht. Und auf einmal heißt es, und diese Stelle, die liebe ich, da heißt es, und so erhoben sie ihre Augen und sahen niemand als Jesus allein. Und so beende ich jetzt die Predigt an alle hier in diesem Raum mit der Frage, bist du schon versöhnt mit Gott? Amen.